Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro ist eine archäologische Stätte in Sindh, Pakistan, entstanden um 2500 vor Christus. Sie war eine der größten Städte der Indus-Zivilisation, zeitgleich mit den Hochkulturen in Ägypten, Mesopotamien und auf Kreta. Schätzungsweise lebten hier 40.000 Menschen. Die Stadt wurde um 1700 vor Christus aufgegeben. Wiederentdeckt wurde sie in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, woraufhin umfangreiche Ausgrabungen begannen. 1980 erklärte die UNESCO Mohenjo-Daro zur ersten Welterbestätte Südasiens. Heute ist die Anlage durch Erosion und unsachgemäße Restaurierung bedroht. Etymologie. Der ursprüngliche Name der Stadt ist unbekannt. Der Forscher Iravatam Mahadevan untersuchte ein Siegel aus Mohenjo-Daro. Dabei vermutete er, die Siedlung habe einst Kukutarma geheißen, übersetzt etwa Stadt des Hahns. Hahnenkämpfe könnten deshalb eine rituelle und religiöse Bedeutung gehabt haben. Wahrscheinlich diente Mohenjo-Daro auch als Ausgangspunkt, von dem sich gezähmte Hühner nach Afrika, Westasien, Europa und auf den amerikanischen Kontinent verbreiteten. Der heutige Name Mohenjo-Daro stammt aus dem Sindhi und bedeutet Hügel der Toten. Historischer Kontext: Mohenjo-Daro entstand im 26. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die Stadt gehörte zu den größten Zentren der alten Indus-Kultur, die auch Harappa-Kultur heißt. Diese Zivilisation entwickelte sich etwa 3000 vor unserer Zeitrechnung aus einer vorgeschichtlichen Indus-Kultur. Zu ihrer Blütezeit lag ihr Gebiet über weiten Teilen des heutigen Pakistan und Nordindiens. Es reichte im Westen bis an die iranische Grenze, im Süden bis nach Gujarat und im Norden bis zu einem Außenposten in Baktrien. Bedeutende Städte waren Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal, Kalibangan, Dholavira und Rakhigarhi. Mohenjo-Daro galt als fortschrittlichste Stadt jener Epoche, vor allem wegen der sorgfältigen Stadtplanung und der ausgefeilten Wasser- und Abwassertechnik. Als die Indus-Kultur etwa 1900 vor unserer Zeitrechnung unerwartet zerfiel, wurde Mohenjo-Daro aufgegeben. Wiederentdeckung und Ausgrabung. Die Ruinen der Stadt blieben rund 3700 Jahre lang unerforscht. Zwischen 1919 und 1920 besuchte der Beamte der Archäologischen Landesaufnahme von Indien, Rakhaldas Banerjee, das Gelände. Er hielt einen dort sichtbaren buddhistischen Stupa für ein Bauwerk aus der Zeit zwischen 150 und 500 nach Christus. Außerdem entdeckte er einen Feuersteinkratzer, der ihn vom hohen Alter des Ortes überzeugte. Daraufhin begannen groß angelegte Ausgrabungen in Mohenjo-Daro. Kashinath Narayan Dixit leitete sie von 1924 bis 1925. John Marshall setzte die Arbeiten von 1925 bis 1926 fort. Während der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gruben John Marshall, Dakshinaranjan Krishnamurti Dikshita und Ernest Mackay weiter. Mortimer Wheeler führte zusammen mit Ahmad Hassan Dani und Fazal Ahmed Khan zusätzliche Grabungen in 1945 durch. Die letzte große Kampagne fand im 1964 und 1965 unter der Leitung von George Franklin Dales statt. Danach untersagte die Regierung weitere Ausgrabungen, weil Wind und Wetter die freigelegten Strukturen schädigten. Seitdem sind nur noch Rettungsgrabungen, Oberflächenbegehungen und Maßnahmen zur Erhaltung erlaubt. In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts setzten deutsche und italienische Forschergruppen um Michael Jansen und Maurizio Tosi schonende Methoden wie die Dokumentation von Bauwerken, Oberflächenbegehungen und gezielte Sondierungen ein. So gewannen sie zusätzliche Erkenntnisse über Mohenjo-Daro. Eine Trockenbohrung, die der pakistanische Nationalfonds für Mohenjo-Daro 2015 durchführte, zeigte, dass die Stadt größer ist als der bislang freigelegte Bereich. Architektur und städtische Infrastruktur. Mohenjo-Daro besitzt einen sorgfältig geplanten Grundriss. Die Gebäude stehen rechtwinklig auf einem Raster. Die meisten Häuser bestehen aus gebrannten, mit Mörtel verbundenen Ziegeln. Teilweise kamen auch sonnengetrocknete Lehmziegel und hölzerne Aufbauten zum Einsatz. Die Stadt bedeckt eine Fläche von ungefähr 300 Hektar. Fachleute schätzen die Höchstzahl der Bewohnerinnen und Bewohner auf rund 40.000. Die große Ausdehnung und die Vielzahl öffentlicher Bauten weisen auf eine ausgeprägte soziale Organisation hin. Mohenjo-Daro gliedert sich in zwei Bereiche. Auf der Zitadelle, einem etwa 12 Meter hohen Hügel aus Lehmziegeln, befanden sich öffentliche Badeanlagen, ein großes Wohngebäude für ungefähr 5000 Menschen und zwei Versammlungshallen. In der unteren Stadt lag ein zentraler Marktplatz mit einem großen Brunnen. Einzelne Haushalte schöpften ihr Wasser aus kleineren Brunnen. Schmutzwasser floss durch abgedeckte Kanäle entlang der Hauptstraßen ab. In einigen Häusern gab es eigene Baderäume. Ein Gebäude besaß sogar einen unterirdischen Ofen für beheiztes Baden. Die meisten Häuser verfügten über Innenhöfe, deren Türen auf Seitenwege führten. Manche Gebäude waren zweigeschossig. Wichtige Gebäude. 1950 identifizierte Sir Mortimer Wheeler in Mohenjo-Daro ein großes Gebäude, das er als große Kornkammer bezeichnete. Er sah in den dicken Holzwänden einzelne Abteile für Getreide und erkannte Lüftungsschächte, die das Korn trocknen sollten. Nach seiner Vorstellung brachten Wagen das Erntegut direkt von den Feldern in diese Kammern. Der Archäologe Jonathan Mark Kenoyer fand jedoch keinerlei Spuren von Getreide in dem Bauwerk. Er schlug daher vor, das Gebäude eher als große Halle mit unbekannter Nutzung zu verstehen. Ganz in der Nähe befindet sich ein aufwendig gestaltetes öffentliches Bad, das Großes Bad genannt wird. Von einem säulengesäumten Hof führen Stufen zu einem gemauerten Becken, das mit Bitumen abgedichtet wurde. Das Becken ist etwa 12 Meter lang, 7 Meter breit und rund 2,40 Meter tief. Wahrscheinlich diente es rituellen Reinigungen. Zu den weiteren imposanten Bauwerken zählen eine Säulenhalle, die als Versammlungsort gedeutet wird, sowie der Kollegsaal. Dieser Komplex umfasst 78 Räume und könnte als Wohnstätte für Priesterinnen und Priester gedient haben. Befestigungen. Mohenjo-Daro besaß keine durchgehende Stadtmauer. Westlich der Hauptsiedlung standen jedoch Wachtürme. Im Süden befanden sich weitere Befestigungen. Aufgrund dieser Anlagen und wegen der Bauweise anderer großer Städte im Indus-Tal wie Harappa vermuten Forschende, dass Mohenjo-Daro als Verwaltungszentrum diente. Harappa und Mohenjo-Daro zeigen einen sehr ähnlichen Stadtgrundriss. Beide Orte waren nicht so stark befestigt wie andere Fundorte der Indus-Kultur. Die einheitlichen Stadtpläne aller bekannten Siedlungen deuten auf eine gemeinsame politische oder administrative Organisation hin. Wie weit diese zentrale Verwaltung reichte und wie sie genau funktionierte, ist bis heute unklar. Wasserversorgung und Brunnen. Mohenjo-Daro entstand in kurzer Zeit. Schon zu Beginn planten die Bewohner die Wasserversorgung. Brunnen gehörten zu den ersten Bauwerken. Bisher haben Ausgrabungen mehr als 700 Brunnen freigelegt. Dazu kamen Entwässerungs- und Badeanlagen. Keine andere bekannte Kultur jener Epoche, weder Ägypten noch Mesopotamien, besaß eine vergleichbare Zahl. Auf etwa 3 Häuser kam ein Brunnen. Die vielen Brunnen deuten darauf hin, dass die Menschen sich auf den jährlichen Regen und auf die Nähe des Flusses Indus verließen. Außerdem boten die Brunnen selbst bei einer Belagerung lange Zeit Wasser. Die runden Brunnen aus Ziegelsteinen gelten als eine Erfindung der Induskultur. Für dieses Bauprinzip gibt es aus Ägypten oder Mesopotamien keine Belege, auch nicht aus späteren Zeiten. Schmutz und Abwasser leitete ein zentrales Kanalsystem entlang der Straßen ab. Wahrscheinlich floss der Abfall am Ende in den Indus. Überschwemmungen und Wiederaufbau. Die Stadt besaß große Plattformen, die vermutlich vor Überschwemmungen schützen sollten. Der Archäologe Wheeler entwickelte als erster die Theorie, dass die Siedlung etwa 6-mal überflutet und verschlammt wurde. Danach bauten die Bewohner sie jeweils am gleichen Ort wieder auf. Einige Forschende vermuten schließlich ein letztes, besonders starkes Hochwasser. Eine dicke Schlammschicht soll dabei die Gebäude bedeckt und zur Aufgabe des Ortes geführt haben. Gregory Possehl bot eine andere Erklärung an. Er ging davon aus, dass die wiederkehrenden Überflutungen durch eine zu intensive Nutzung der Umgebung entstanden. Felder, Weiden sowie Rohstoffe für Ziegel und Keramik laugten den Boden aus. Possehl sprach daher nicht von einer einzigen großen Katastrophe, sondern von vielen kleinen Überschwemmungen während des ganzen Jahres, die zum Niedergang der Stadt beitrugen. Bemerkenswerte Artefakte. Bei den Ausgrabungen kamen viele Gegenstände zum Vorschein. Dazu gehören sitzende und stehende Figuren, Werkzeuge aus Kupfer und Stein, geschnitzte Siegel, Wagen und Gewichte, Schmuck aus Gold und Jaspis sowie Kinderspielzeug. Forscher fanden außerdem zahlreiche Bronze- und Kupferstücke wie kleine Figuren und Schalen. Diese Funde zeigen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Mohenjo-Daro die Wachsausschmelztechnik kannten. Mehrere entdeckte Öfen dienten wohl zum Einschmelzen von Kupfer. Im nordöstlichen Stadtteil lag anscheinend ein eigener Bereich für die Bearbeitung von Muscheln. Besonders auffällig sind Kupfertafeln mit Zeichen und Bildern der noch nicht entzifferten Indus-Schrift. Einige Tafeln zeigen einen Bergziegenbock. Alle tragen auf der Rückseite dieselbe Buchstabenkombination. Auch Keramik und Terrakottascherben wurden geborgen. In vielen Gefäßen fanden Archäologinnen und Archäologen Ascherückstände. Sie vermuten darum, dass die Töpfe entweder Asche Verstorbener aufnahmen oder als Heizgefäße dienten. Solche tragbaren Öfen, auch Brasieren genannt, wärmten das Haus und konnten zusätzlich zum Kochen oder Abseien benutzt werden. Die ersten Funde aus Mohenjo-Daro gelangten in das Museum von Lahore. Später brachte man sie in die Hauptverwaltung der archäologischen Landesaufnahme Indiens nach Neu-Delhi, wo ein zentrales kaiserliches Museum geplant war. Man rechnete mit der baldigen Unabhängigkeit Indiens, doch an eine Teilung des Landes dachte zunächst niemand. Als die Teilung beschlossen wurde, forderten die neuen pakistanischen Behörden die Rückgabe der Harappa-Funde von ihrem Gebiet. Die indische Seite lehnte dies erst ab. Schließlich einigte man sich auf eine hälftige Aufteilung. Insgesamt rund 12.000 Objekte, vor allem Keramikscherben, wurden geteilt. Bei manchen Halsketten und Gürtelketten legte man sogar die Perlen auf zwei Haufen. Pakistan erhielt die Statue des Priesterkönigs. Indien behielt die kleinere Figur des tanzenden Mädchens und das Pashupati-Siegel. Die meisten in Indien verbliebenen Objekte sind heute im Nationalmuseum in Neu-Delhi zu sehen. Die nach Pakistan zurückgeführten Stücke befinden sich im Nationalmuseum in Karachi sowie im Museum direkt auf dem Ausgrabungsgelände. 1939 übergab der Generaldirektor der Archäologischen Landesaufnahme Indiens eine kleine Auswahl von Funden an das britische Museum. Muttergöttin-Idol. John Marshall entdeckte das Abbild 1931. Die Figur zeigt Merkmale, die an den Glauben an eine Muttergöttin erinnern, wie er in vielen frühen Kulturen des Nahen Ostens verbreitet war. Bildwerke und kleine Statuetten von Frauen sind Teil der Harappa-Kultur. Marshall fand mehrere dieser Stücke bei seinen Ausgrabungen. Er gab jedoch an, dass ihre genaue Fundstelle nicht eindeutig belegt ist. Eine der Figuren misst etwa 18,7 cm und wird heute im Nationalmuseum von Pakistan in Karachi gezeigt. Nach Marshall betonen die Statuetten Fruchtbarkeit und Mutterschaft. Die weiblichen Geschlechtsmerkmale sind auffällig hervorgehoben. Marshall deutete sie als Opfergaben an die Göttin, nicht als Abbilder der Gottheit selbst. Jede Figur unterscheidet sich in Frisur, Körperproportionen, Kopfschmuck und Schmuck. Darum gibt es verschiedene Deutungen, wen sie darstellen. Die Archäologin Shereen Ratnagar vermutet, dass es Darstellungen gewöhnlicher Frauen sein könnten. Diese Frauen könnten die Statuetten für Rituale oder Heilzeremonien in Auftrag gegeben haben, um Hilfe für sich selbst zu erbitten. Tanzendes Mädchen. Eine kleine Bronzefigur mit dem Namen Dancing Girl wurde in Mohenjo-Daro ausgegraben. Sie ist 10,5 cm hoch und ungefähr 4500 Jahre alt. Die Entdeckung geschah 1926 in einem Grabungsabschnitt, der HR-Bereich genannt wird. Heute steht die Figur im Nationalmuseum in Neu-Delhi. 1973 nannte der britische Archäologe Mortimer Wheeler diese Statue seine Liebste. Er stellte sich das dargestellte Mädchen als etwa 15 Jahre alt vor. Es trage Armreifen bis hinauf zur Schulter und sonst nichts. Für Wheeler verkörpert die junge Frau vollkommenes Selbstvertrauen. Der Forscher John Marshall beschrieb sie als ein Mädchen, das eine Hand in die Hüfte stemmt. Die Beine sind leicht nach vorn gesetzt, als halte sie mit Füßen und Beinen den Takt der Musik. Gregory Possehl ergänzte: Man wisse zwar nicht sicher, ob sie eine Tänzerin war, doch sie sei in dem, was sie tue, sehr gut und sei sich dessen bewusst. Die Figur liefert zwei wichtige Erkenntnisse über die Induskultur. Erstens beherrschten ihre Handwerker das Mischen von Metallen, das Gießen und andere fortschrittliche Techniken der Erzverarbeitung. Zweitens gehörte Unterhaltung, besonders Tanz, zum kulturellen Leben dieser Zivilisation. Priesterkönig. 1927 entdeckten Archäologinnen und Archäologen in einem Gebäude mit kunstvoll verziertem Ziegelmauerwerk und einer Wandnische eine sitzende männliche Figur aus Speckstein. Obwohl keine Hinweise darauf vorhanden sind, dass Priesterinnen, Priester oder Monarchinnen und Monarchen Mohenjo-Daro regierten, erhielt die würdige Statue den Namen Priesterkönig. Die Skulptur ist 17,5 cm hoch. Sie zeigt einen gepflegt bärtigen Mann mit durchstochenen Ohrläppchen. Um den Kopf liegt ein schmales Band, vielleicht der Überrest einer einst prunkvollen Frisur oder Kopfbedeckung. Das Haar ist nach hinten gekämmt. Der Mann trägt einen Armreif und einen Umhang. In den Stoff wurden Muster aus drei Blättern, Einzelkreisen und Doppelkreisen gebohrt, die noch Spuren von roter Farbe zeigen. Möglicherweise waren die Augen ursprünglich eingelegt. Siebensträngige Halskette. Sir Mortimer Wheeler zeigte ein besonderes Interesse an diesem Stück. Er schätzte sein Alter auf mindestens 4500 Jahre. Die Halskette besitzt einen Verschluss in S-Form. Daran hängen sieben Stränge aus bronzefarbenen, nugget-ähnlichen Perlen. Jeder Strang ist länger als 4 Fuß. In jedem Strang liegen zwischen 220 und 230 dieser facettenreichen Nuggets. Insgesamt sind es etwa 1600 Nuggets. Die Halskette bringt rund 250 Gramm auf die Waage. Heute befindet sie sich in einer privaten Sammlung in Indien. Das Lineal von Mohenjo-Daro. Die Induskultur benutzte Lineale aus Elfenbein, um Längen zu messen. Das geschah ungefähr 1500 vor Christus. Ein Lineal aus Mohenjo-Daro zeigt Teilungen von rund 34 mm. Diese Teilungen sind nochmals in 10 gleiche Abschnitte untergliedert und deshalb sehr genau. Ein weiteres Lineal aus Lothal, datiert auf etwa 2400 vor Christus, besitzt Markierungen im Abstand von gut 1,5 mm. Diese Dezimalteilung entstand rund 3000 Jahre vor dem heutigen metrischen System. Als Grundeinheit diente das Angula, das etwa 17 mm misst. Eine Muschelschale aus derselben Region weist Rillen mit einem Abstand von knapp 7 mm auf. Auch gefundene Ziegelsteine besitzen Maße, die zu diesen Einheiten passen. Erhaltung und aktueller Zustand. Eine erste Vereinbarung zur Finanzierung der Restaurierung wurde durch die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Paris am 27. Mai 1980 getroffen. Mehrere Länder beteiligten sich finanziell an dem Vorhaben. Die Arbeiten zur Erhaltung von Mohenjo-Daro kamen im Dezember 1996 zum Stillstand, weil weder die Regierung Pakistans noch internationale Geldgeber weiter Mittel bereitstellten. Im April 1997 konnten die Maßnahmen mithilfe neuer Gelder der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur wieder aufgenommen werden. Ein Plan mit einer Laufzeit von 20 Jahren stellte insgesamt 10 Millionen Dollar der Vereinigten Staaten bereit, um die Fundstätte und ihre Bauwerke vor Überschwemmungen zu schützen. 2011 ging die Verantwortung für die Erhaltung an die Provinzregierung von Sindh über. Die Stätte ist weiterhin gefährdet. Salzreiches Grundwasser und unsachgemäße Restaurierungen greifen die Mauern an. Viele Wände sind bereits eingestürzt, andere zerfallen von unten nach oben. 2012 warnten pakistanische Archäologinnen und Archäologen, dass Mohenjo-Daro ohne bessere Schutzmaßnahmen bis 2030 vollständig verloren gehen könnte. 2014 Sindh-Festival. Im Januar 2014 geriet die Ausgrabungsstätte Mohenjo-Daro erneut in Gefahr. Bilawal Bhutto Zardari, Vorsitzender der Pakistan People's Party, wählte den Ort für die Eröffnungsfeier des Sindh-Festivals. Für den Aufbau wären schwere Maschinen, Grabungen und Bohrungen erforderlich gewesen. Farzand Masi, Leiter des Archäologischen Instituts der Punjab-Universität, erinnerte daran, dass solche Eingriffe durch das Antiquity Act verboten sind. Er betonte, an einer archäologischen Stätte dürfe man nicht einmal einen Nagel einschlagen. Am 31. Januar 2014 reichten Kritiker eine Klage beim Sindh High Court ein, um die Veranstaltung zu stoppen. Dennoch fand das Festival auf dem geschützten Gelände statt, obwohl Fachleute aus dem In- und Ausland dagegen protestierten.